Ja, weil wir uns das wünschen, sein Reich, unserem Land, haben wir auch in diesem Jahr 2021 einen Alpha-Life-Kurs lanciert. Mitte Januar hat das auch starten, dann haben wir wieder andere Massnahmen gegeben. Wir sind langsam x Alpha-Life-Möglichkeiten erarbeitet. Und schlussendlich haben wir dann starten im April. Und zwar in der speziellen Form, wir haben Gruppen gemacht, dann haben wir at home gesagt, dass die Leute einfach in ihrer Nachbarschaft zusammenhocken mit ihren Freunden, haben Leute eingeladen und dann hat es noch eine Online-Gruppe gegeben, eine Gruppe, die sich nur online getroffen hat und wir haben dann via Zoom den Alpha Life durchgeführt und wir haben es mega gut erlebt. Und heute werden wir ein bisschen Rückblick machen mit den drei Interviewgästen, die wir haben. Zeraina, sie kommt von Steffisburg, ist Kommunikationsfachfrau und Mutter von zwei Buben. Maria kommt von Münzigen, ist mit ihrer Familie schon länger Teil von GPMC und ist noch neben Hausfrau Aufgabenlehrerin. Und Benoit war letztes Jahr im Act. Er war Student dort. Er wohnt heute in Konufingen, arbeitet als Arbeitsagog, würde ich mal sagen. Oder so irgendwie so etwas Ähnliches. Auf jeden Fall hat er eine Gruppe geleitet, eine Stelle von seiner Zeit im Act. Jetzt haben wir eben die zwei Gruppen gehabt. At home, Leute daheim willkommen heißen via Bildschirm ist nicht dabei. Wir haben am Anfang kurz alle in die Stuben reingeblendet. Wer ist da? Komm, erzähl mal, was ihr erlebt. Und dann haben wir zusammen das Video geschaut und am Schluss haben sich die Gruppen dann wieder ausgeklinkt. Haben in den Häusern dann das diskutiert, was wir gesehen haben. Und du, Maria, hast so eine At-Home-Gruppe geleitet. Komm, gib uns doch kurz einen Einblick, wie ist es dazu gekommen, dass sich so eine Gruppe gebildet hat?
Also, ich habe das mit meiner Freundin gemacht, primär. Wir sind schon länger mit ihr und ihrer Familie unterwegs. Freundschaftlich. Wir haben sofort an sie gedacht, wo Alpha Life ein Thema geworden hier gemein. Wir haben sie gefragt und sie waren dann gar nicht, sie nicht interessiert gewesen. Wir waren ein bisschen enttäuscht und gedacht, hey, es wäre jetzt super, mit ihnen das zu machen. Lustig war ja dann, dass der Kurs verschoben wurde im April. Und meine Freundin hat dann immer so etwas nachgefragt. Ja, läuft der jetzt? Und ich habe sie dann ein bisschen zappeln und dann gleich mal eingehängt und gesagt, ja, willst du jetzt dabei sein? Und sie war sofort Feuer und Flamme gewesen, und wir haben es dann so gemacht, dass wir sie als Besuch eingeladen haben, die ganze Familie. Wir haben es noch geschickt gemacht. Dann war dann auch der Mann auch dabei gewesen. Und er hat auch mitgemacht beim ersten Video und hat ja auch gewusst, auf was dass er sich einlassen würde und auf was sich seine Frau einlässt.
Jetzt hast du so eine Atomgruppe geleitet. Was war deine Investition? War das ein Krampf oder wie hast du es erlebt?
Zuerst habe ich aber noch das Heftchen angeschaut von den Leitern und mich so ein bisschen vorbereitet. Aber dann habe ich gemerkt, das ist so ein bisschen wie meine Gedanken oder meine Vorstellung, was jetzt besprochen müsste werden. Und es ist wie natürlich passiert, dass meine Freundin vor allem einfach Fragen hatte. Und wir sind dann auf ihre Fragen eingegangen und wir haben das zusammen diskutiert. Wir haben zusammen gebetet manchmal, wir haben zusammen gelacht und zusammen gerannt. Wir sind zusammen auf den Weg gegangen, Gott zu suchen. So, und sie hat das Tempo vorgegeben und die Fragen.
Und der Kurs Alpha Life ist ja ein Kurs, wo man Glaubensfragen bewegt, Fragen zum Leben, Jesus lernt kennen, was ist er, warum ist er gestorben, warum ist er gekommen und lebt auch stark von den Beziehungen. Jetzt, Benoit, du hast die Online-Gruppe geleitet, wo ich zuerst mal gehört habe, es gibt eine Online-Alpha-Gruppe. Und dachte, also wie Judah ist denn das? Also, das ist ja so etwas von unpersönlich. Es ist doch cool, mit deinen Nachbarn und mit deinen Freunden über das zu reden. Du hast dann den Job gefasst, die Online-Gruppe zu leiten, als Act-Student. Das ist nicht viel dazu zu sagen. Wie ist es?
Ja, also sicher nicht unpersönlich. also am Anfang war es so ein bisschen ungewiss gewesen, ja, was sind das alles für Leute, die einschalten und was erwartet mich. Aber ich habe es wirklich mega cool erlebt, dass ich den Austausch und es ist wirklich offen und es ist wirklich lebendig geworden. Ja. Also, es hat gefällt.
Es war immer lustig, wenn die Leute auf dem Bildschirm gesehen Und dann sind dann eben die At-Home-Gruppe sich verabschiedet nach dem Film, wo ein Input war. Und dann sind dann die Köpfe noch geblieben, eben von dieser Online-Gruppe. Und einer von diesen Köpfen bist du gewesen, Serena. Du bist da als Teilnehmer dazugekommen und hast die 10-mal gemacht. So, das ist ein 10-teiliger Kurs. Wie als hat es auf dein Glaubensleben bewirkt, ausgelöst, Alpha Life?
Also mir hat es absolut gut getan, so wie eine Standortbestimmung zu bekommen, zu wissen, wo das ist und wodurch das ich muss gehen. Also mir hat es wirklich viel in meinem Prozess weitergebracht. Ja.
Was war dein Highlight von diesem Alpha Life Kurs?
Das absolute Highlight war sicher dann, als wir auf dem Hartlisberg waren, wo wir glaube, 3 Themen miteinander durchgenommen haben zum Thema Heiliger Geist. Und dort einfach das Zusammensein mit der Gruppe, füreinander zu beten und die Worship-Zeit, es war wirklich wie ein Heimkommen. Und das hat mich wirklich geprägt und verändert. Und ja, mein absoluter Highlight vom Alpha Life Kurs.
Genau, das war der einzige Moment, wo wir uns gesehen haben, der Alpha Life Tag, sehr intensiver Tag war, mit vielen Input, aber auch mit vielen Herzenssachen. Wir haben kurz vorher noch zusammen geredet. Du hast gesagt, ich habe mich vor dem Alpha Life nicht als Christ bezeichnet. Wo stehst du heute?
Genau, weil ich einfach allein unterwegs war, eigentlich primär mit meinem Glauben und so. Habe ich nicht gewusst, wo ich stehe. Und dank dem Alpha Life Kurs habe ich nicht gewusst, ja, dass ich Christin bin. Also, ja. Das war wunderbar für mich.
Sehr schön. Klare Schritte mit Jesus gegangen. Das ist mega schön. Benoit, warum würdest du wieder eine Alpha Life Gruppe leiten, auch wenn du nicht als Ex-Student eingespannt wirst?
Ja, also zum einen weiss ich genau, es tut mir mega gut. Also die Videos sind wirklich sackstark gemacht. Es hat mich selber mega berührt und wirklich, ja, im Glauben mega weitergebracht, die Wahrheit dort zu hören. Genau. Und zum anderen ist es wirklich eine coole Gelegenheit, zum austauschen, zum Leute einzuladen, die Gott noch nicht kennen. Und ja, es bringt mir auch viel, wenn ich von anderen höre, ja, wie sie es erleben und was sie mit Gott erleben. Ja.
Merci. Das ist etwas Phänomenales am Alpha-Life-Kurs. Es ist nicht nur ein Kurs für Menschen, die suchend sind, die wissen, Standortbestimmung gibt es einerseits, sondern ich erlebe es persönlich, obwohl ich es x-mal durchgemacht habe, dass mich so reich beschenkt, immer wieder die Themen. Maria, mir würde es wundern, so eine At-Home-Gruppe, würdest du es wieder machen?
Ja, unbedingt. Also mir persönlich, also hat es mir auch gut getan, wie du hast gesagt, Benoit, die Videos zu schauen, die sind wirklich super gemacht. Es hat mir in meinem Glaubensleben auch wirklich viel gebracht, auch noch die Wurzeln tiefer runterzulassen. At home habe ich zuerst ein bisschen speziell gefunden. Ja, jetzt sind wir da so allein in der Stube, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass das viele Vorteile hat mit meinen Freunden. Es ist ein geschützter Rahmen. Wir sind sehr persönlich, wir können persönlich sein. Sie können Fragen stellen, ohne bloßgestellt zu werden. Also ich habe es super gefunden.
Schön. Benoit, warum sollte man Alpha Life regelmässig durchführen?
Ja, das geht so ein bisschen da sicher, was ich vorhin gesagt habe. Aber ich glaube, wir sollten es vor allem machen, weil es ist wirklich eine riesige Chance für Leute, die suchend sind, Leute, die interessiert sind, Gott begegnen, überhaupt mal zu hören, was ist das mit dem Jesus und wieso ist er gestorben und all die Themen anzuschauen und wer ist der Heilige Geist und was soll das. Ja, ich glaube, es ist wirklich eine mega Chance, dass Leute wirklich dürfen sich auch entscheiden, mit Jesus näher unterwegs zu sein. Ich denke, ja, es ist wirklich eine Gelegenheit, ja.
Super. Serena, mir nimmt noch Wunder, es gibt gleich wieder einen Alpha-Life-Kurs. Wem empfiehlst du den Alpha-Life-Kurs?
Also ich würde dem jeden empfehlen, der ein Hoffnungsherz mit sich bringt. Also man muss eine gewisse Offenheit haben, habe ich das Gefühl, sich darauf einlassen. Und ja, ich glaube, das ist für so viele Leute eine gute Sache.
Yes, danke vielmals. Und das, die gute News ist, es gibt wirklich gleich wieder einen Alpha-Life-Kurs. Heute, genau in 3 Monaten, starten wir wieder mit dem. Draussen hat es an der Infodesk noch so Flyers, die sind hinten nachher bedruckt mit dem Anfangsdatum vom 17. Januar. Und ich lade euch herzlichst ein, die merken, hey, ich will wirklich mit meinen Freunden, ich will so Serenas einladen, ich will so Nachbarn einladen. Oder wir selber dürfen erleben, wie unser Tisch ist gefüllt worden mit 4 Nachbarn. Wie schön ist das mit ihnen, den Glauben auf dem Weg vorwärts zu gehen, über 10 Mal einfach über Glaubensfragen zu reden, auch wenn sie völlig an einem anderen Ort sind gegangen, um miteinander einen Weg auf Jesus herzumachen. Und wir wollen es so machen, dass wir den Alpha Life zwar hier in Westhallen anbieten, wie wir es ursprünglich mal gedacht haben, aber wir werden genau gleich unbedingt so At-Home-Gruppen machen. Wir werden genau gleich eine Online-Gruppe anbieten. Das haben wir nicht alles auf den Flyer schreiben können. Aber ich lade euch ein, wenn ihr sagt, hey, ich will da dabei sein. Nehmt den Flyer mit, meldet euch selber an. Vielleicht könnt ihr euch anmelden und sagen, ich will daheim so eine Gruppe machen. Hey, mehr als ein Apéro machen und einfach da sein und schauen, was Jesus macht. Du musst gar nicht natürlich noch beten. Und lad wirklich Freunde ein. Es ist so eine tolle Gelegenheit. Wir haben gestern zusammengehockt, als Ehepaar euch darüber geredet und gesagt, welcher Nachbar wollen wir dieses Jahr einladen, also nächstes Jahr. Am 17. Januar 2022 startet der nächste Alpha Life. Und ich freue mich wirklich für das, was Gott parat hat. Und schnappt euch so einen Flyer und seid unbedingt dabei. Merci vielmals für das Interview. Es hat gefällt, mit euch dieses Jahr um Alpha Life unterwegs zu sein, Leben zu teilen, zu sehen, wie ihr Leben sich verändert, wie sich unser Leben verändert hat, wie Begeisterung ist aufgekommen, das Evangelium wirklich einfach zu den Menschen zu tragen. Und ich freue mich und hoffe, dass wir alle zusammen auch im nächsten Alpha Life wieder eine Rolle haben, vielleicht mit Leuten, die wir wieder einladen. Danke vielmals, dass ihr das mitnehmt. Und jetzt gehen wir, glaube ich, rein in die Predigt.
Guten Morgen miteinander. Wow, tut so gut zu hören, was Gott da hat, auch in diesem letzten Alpha-Life-Kurs, den wir hier miteinander erleben durften. Merci, Jesus. Und wir haben wirklich grossen Glauben und dürfen Erwartung haben, dass in diesem Januar nochmal wirklich etwas startet, wo wir selber überrascht werden, wie Jesus um uns herum wirkt, weil das Evangelium eine so eine Kraft ist, die Menschen verändert in ihrem Herz und in ihrem ganzen Leben. Ich stehe hier ein bisschen weit hinter, gell? Vielleicht denkt der eine oder andere, warum kommt er jetzt nicht führen, wenn man davor so viel Platz hat. Es ist einfach, weil es sonst ganz blöde Rückkoppelungen gibt und darum habe ich da ein bisschen die hintere Reihe zurückgezogen. Was ist Evangelium? Ich würde gerne mit einer Geschichte starten. Eine wahre Geschichte, eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Die vom Alpha Life kennen sie vielleicht, aber es drückt ganz viel von dem aus, was Evangelium ist. Und zwar ist am 31. Juli 1941 in diesem Lager in Auschwitz ein Ausbruch passiert. Irgendeiner von diesen Häftlinge hat es geschafft, dort auszubrechen, was natürlich die Wärter und SS zur Weissglut getrieben hat und zum Punkt, wo sie gesagt haben, wir werden aus all den Gefangenen, die hier sind, 10 auswählen, die in einem speziell dafür errichteten Bunker, einem Hungerbunker, eingeschlossen werden und dort Elend werden verrecken und verhungern. Und so sind an diesem Tag, am Morgen früh, die Männer in ein Reihen gestellt worden und der Kommandant ist durch die Reihe gegangen und hat willkürlich 10 Leute ausgewählt. Und dann kommt er zu einem jungen Mann, der ganz verdattert wie die anderen, in dieser Todesangst gestanden ist, zeigt auf ihn und sagt, du bist der Nächste. Und dann ruft er in seiner Verzweiflung, ich habe Frau, King. In diesem Moment steht neben ihm ein Mann, Paul, ein schlichter, einfacher Priester, macht einen Schritt vorne und sagt, ich würde gerne für den an seiner Stelle in den Hungerbunker gehen und sterben. Der Kommandant sagt, akzeptiert und geht ganz schnell weiter. Und es ist dann auch so passiert, der Mann, der Pater Maximilian, ist zusammen mit 9 anderen in den Hungerbunker eingesperrt worden, ist 2 Wochen, hat es mit 2, 3 überlebt, ist er mit der Giftspritze hingerichtet worden. Aber diese einfache Geschichte von dem einen, der in dieser Reihe gestanden ist und sagt, ich, anstelle von ihm, ist die Geschichte vom Kern des Evangeliums. Liebe Leute, ich wünsche mir, dass wir das Staunen nicht verlieren über den Eint, den Jesus, der hergestanden ist für uns, der gesagt hat, ich stehe her für Alano, ich stehe her für das Bettli, ich stehe her für einen Peter. Ich mache den Schritt für ich. Jesus hat es gemacht. In dem ist Freiheit zu uns gekommen. Freiheit von Schuld und Sünde. Freiheit von der Strafe vor Sünde und Verdammnis und Hölle. Freiheit von der Macht von der Sünde. Freiheit von Verdammnis in diesem Leben. Da Freiheit, das ist das, was das Evangelium uns gebracht hat. Und über diese Freiheit, vor allem über einen ganz spezifischen Teil von diesem riesigen Evangelium, möchte ich heute mit euch ein bisschen genauer eingehen. Lasst uns zusammen einen Text lesen. Ich hoffe, ihr seht ihn da, wird eingeblendet aus 1. Korinther 4, 2 bis 4. Mal schauen, ob das klappt, ob das kommt. Genau. Ich lese es gerne einfach mal vor. Vielleicht könnt ihr es dann noch mitlesen, wenn es da auf dem Screen erscheint. 1. Korinther 4, 2 bis 4. Der Paulus sagt dort, übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich beurteile mich übrigens auch selbst nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber das ist für mich keine Rechtfertigung. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Der mich beurteilt, ist der Herr. Klingt fast ein bisschen arrogant, wenn man das hört. Wie kann der von sich sagen, ist mir eigentlich egal, was andere Leute denken. Übrigens, es ist mir auch egal, was ich denke. Entscheidend ist, was Gott über mich denkt. Das ist doch auf Berndeutsch gesagt die Aussage von dieser Stelle. Und ich glaube, dass in dem ganz, ganz viel vom Evangelium liegt. Und da möchte ich euch mitnehmen. Vielleicht zuerst zum Kontext. Warum sagt der Paulus so etwas? Der Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet. Offenbar sind nach ihm auch noch andere Apostel, Evangelisten gekommen. Ich weiss, dass der Apollos noch auf das Korinthisch kam und predigt hat nach ihm. Dass der Kephas ist gekommen. Es hat verschiedene Leute gegeben, die kamen. Und in diesem Korinth hat es so eine kleine Dynamik gegeben, die dort losgetreten ist. Die einen haben sich aufblustert und gesagt, hey, also gell, wir sind die Best Friends von Paulus und so ein bisschen seine Assistenten und wir gelten etwas. Die anderen haben gesagt, Paulus, also der Apollos, das ist der, oder, der mächtig das Wort Gottes weitergeht. Wir hören, wir sind ihm nach. Und so hat es Streit gegeben, man hat sich verglichen. Es war ein Wettbewerb, wer ist der besser, wer ist grösser. Und das ist die Situation und der Kontext, wo der Paulus in einer Selbstdarstellung, Selbstbezogenheit, sich vergleichen und beurteilen. Und hier kommt der Paulus mit dieser Aussage. Woher kommt denn das? Das, was bei diesen Korinther. Und ich glaube, hey, es ist nicht nur ein Problem der Korinther. Es ist ein Problem der Welt. Es ist ein Problem, wo auch wir eine Herausforderung, wo wir damit zu tun haben. Wie kommt der Paulus, oder wie kommt es dazu, dass das bei den Korinthern das Vergleichen und das selber darstellen und wollen gross sein, so stark vorhanden war? Auch über das redet der Paulus im Kontext. Er braucht ein ganz spannendes Wort und sagt, sie sollen sich nicht aufblähen. Und gemeint ist mit aufblähen wie ein Organ, das aufblasen wird, fast bis zum Zerplatzen. Und liebe Leute, ich glaube, genau das ist es, was mit unserem Ego passiert, unserem Innersten, unser Ich. Das hat einen unglaublichen Drang. Das will sich dauernd aufblasen und grösser sein. Es sucht Beachtung und Anerkennung. Das ist das, was der Henno in mir in. Das Ich, das er will, unbedingt. Und kommt nie zur Ruhe. Kommt nie zur Ruhe. Immer ein Suchen nach Beachtung, Anerkennung, rastlos. Das menschliche Herz versucht, seine Identität auf etwas anderes aufzubauen als auf Gott allein. Es versucht, oder bläst sich auf, es versucht, die Leere irgendwo aufzufüllen mit irgendetwas. Besitz, Anerkennung, Aussehen, was auch immer. Und steht in dem immer wieder in dem Vergleichen. Schaut, ich habe da zwei Messlatten mitgenommen. Messlatten, wo man eine Zürkurve gemacht hat, die hat das nicht so perfekt, oder? Also, wie die das da gemacht haben. Eine Messlatte, die ist ja, funktioniert ja ganz einfach. Sie sagt mir, wie gross sie bin, oder sie kann mir auch sagen, wie gross sie eigentlich so sein, oder? Also, eine Messlatte gibt mir einen Wert weiter. Ich weiss noch, als ich mit einem von meinen Kielen Europa-Park bin, dort hat so die Messlatte, vor allem so auf diesen Bahnen, die spannend wären gewesen. Ich weiss nicht, der Elia hat unbedingt auf die Silverstar wollen, aber dummerweise war dort die Messlatte auf 1,20 gewesen. Und er hat dort nur 1,15 gehabt. Und er hat dann versucht, so ein bisschen auf den Zehenspitzen an diesen Leuten vorbeizulaufen, bis der eine kommt und ihn so oben auf die Schulter drückt und sagt, nicht, längt nicht. Du hast es nicht erreicht, die 1,20. Du kannst auf eine andere Bahn, aber hierher kommst du nicht. Vergleichen. Ich glaube, liebe Leute, und ich glaube, es ist etwas, was uns kaputt macht. Wo der Paulus hier von sich selber ihre totale Freiheit davor hat. Er sagt, hey, es ist so ein Beurteilen bei euch. Es ist so ein Messen. Wer ist wie gross? Es ist so ein Vergleichen. Ich vergleiche mich nicht mehr. Ich leite mein Urteil nicht von dem ab, was andere sagen. Mein Urteil hängt auch nicht von dem ab, was ich selber über mich denke, übrigens. Sondern mein Urteil kommt allein von Gott. Was für eine Freiheit. Aber in das Vergleichen möchte ich mit euch ein bisschen reingehen. Was heisst denn das? Das Vergleichen von den Korinther, wie sieht es bei uns aus? Ich glaube, es gibt Messlatten und vielleicht werden die uns vermitteln, du, es ist gar nicht so gedacht. Das ist einer, der eine Story erzählt, die er mit Gott erlebt hat, aber in deinem Herz passiert etwas. Es wird automatisch zur Messlatte und du denkst, genau, das fehlt mir, so müsste es sein. Du gibst vielleicht alles dafür, für dort drinnen zu wachsen, reichst es nicht. Und die Folge von Messlatten, die Folge von Vergleichen ist immer einerseits Verdammnis oder Stolz. Es gibt keine andere Möglichkeit. Entweder verdammen wir uns selber oder wir werden stolz. Hey, liebe Leute, das Evangelium, und ich komme nachher darauf zurück, das Evangelium ist gekommen, um diesen Messlattengeschichten in unserem Leben ein Ende zu machen. Lass mir ein paar Beispiele bringen von dem Vergleichen. Von dem Vergleichen, wie wir es untereinander erleben. Wo der Paulus sagt, ich lasse mich eben nicht von anderen beurteilen. Hänge das da mal als Stichwort an die erste Messlatte her. Wie sieht das aus? Wo vergleichen wir uns? In den verschiedensten Lebensbereichen. Eben, vielleicht ist es eine Geschichte. Kuno hockt da, vielleicht kommt er zu mir und sagt, hey, jetzt habe ich so eine gute Zeit gehabt. Ich bin ein paar Tage in der Stille gewesen und Gott hat zu mir geredet. Wow, ist das erfrischend gewesen. In meinem Herz passiert, ich schaue die Messlatte und denke, Mist, still, ein paar Tage, boah, müsste ich auch, ich muss mir mehr Mühe geben. Ich soll doch dort auch, ich soll dort drin auch wachsen. Und wenn ich es nicht erreiche, dann verurteilt mich mein eigenes Herz und sagt, hey, Mist, du hast es nicht geschafft. Oder ich kann mich erinnern, dass eine Familie zu uns ist gekommen und hey, mega stark, was sie erzählt haben. Sie erzählt, wie sie mit ihren Kindern angefangen haben, für andere prophetisch zu hören. Sie haben und haben erzählt, wie das einen Einfluss hat auf eine Live-Gruf. Wie ihre Kinder angefangen haben, Eindrücke weiterzugeben im Live-Gruf. Wie Menschen von dem sind getroffen worden. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, wenn ich keine Messlatte kenne. Ich freue mich doch über das. Ich denke, wow! Wenn ich aber in dieser inneren Konkurrenz stehe, wenn meine Identität, mein Ego nicht ausgefüllt ist, sondern dauernd nach Bestätigung und Identität sucht, komme ich sofort in Konkurrenz. Und denken, okay, also bei uns, und genau so war es, bei uns auch, müssten wir auch etwas dafür tun. Und es gibt immer eine Skala und eine Wertung und ein Urteil. Noch eines, der Paulus sagt, hey Freunde, aus diesem Urteilen bin ich ausgestiegen. Jetzt klingt das ziemlich noch heftig, oder? Ist noch arrogant, meint er damit, ich lasse mir nicht mehr sagen. Andere haben mir schliesslich nicht zu korrigieren. Ich bin der Paulus. Nein, das ist nicht seine Haltung. Aber das, was der Paulus sagt, ist das Urteil, das letzte Urteil, zu sagen und zu bestimmen, wer ich bin, mein Leben zu kontrollieren, das lasse ich nicht zu, dass es über andere Leute passiert. Ich glaube, dass das System von Vergleichen, von der eigenen Maßstab ist vielleicht manchmal da im Keller unter, und wir verurteilen uns, wo wir merken, Mist, wir genügen dem Ideal von oben nicht. Oder vielleicht ist der Maßstab sieht viel besser aus und wir sind weit oben und merken, wow, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Aber es ist ein Spiel, das uns kaputt macht. Ein Spiel, wo der Paulus hat gesagt, das Evangelium befreit mich davon, das Spiel müssen mitspielen. Und das ist Freiheit. Und wenn ich in Kirche hineinschauen. Ich glaube, es ist auch ein Teil von uns. So schnell kommen wir an den Punkt, wo ich mein Leben beurteile, indem ich andere anschaue. Wo das Zeugnis vom anderen, wo vielleicht sogar eine biblische Aussage, es mag gut gemeint sein, aber zu meinem eigenen Richter wird. Das, was gut ist, wende ich auf mich an und sage, Scheisse, ich genüge dem nicht. Und es kommt Verdammnis und ein Urteil in mein Leben, das das Evangelium so nie wollte. Hey, lasst uns das Vergleichen. Das Vergleichen abgeben. Das Kreuz hat uns genau von dem befreit. So oft, ich werde ein paar Beispiele geben, Messlatten. Sie sagen mir, wie heilig das mein Leben aussehen sollte. Wie ich als guter Vater oder Mutter aussehen sollte, wie mein Gebetsleben aussehen sollte, was Erfolg als Christ bedeutet, wie Grosszügigkeit aussieht. Und seien wir ehrlich, es wird nie genug sein. Unser Herz wird in diesem Bemühen nie zur Ruhe kommen. Der Paulus sagt über sich, sogar wenn ich meinen eigenen Maßstab erfülle, bin ich wegen dem noch lange nicht gerechtfertigt. Es ist ein Spiel, das kein Ende hat, das Gemeinschaften und Menschen kaputt macht. Wo wir uns dauernd vergleichen. Wer ist besser? Habe ich es erreicht oder nicht erreicht? Paulus definiert und sagt, das Spiel ist vorbei. Ja, wie ist denn das mit der Bibel? Setzt die Bibel selber nicht auf von diesen Messlatten und sagt uns, wir sollen heilig leben. Sagt uns, danket alle Zeit, betet und hört nicht auf. Gibt es nicht ganz viel von diesen Messlatten in der Bibel? Es gibt vieles, was uns gesagt wird. Aber die Meinung vom Evangelium ist nicht, dass der Erfolg von dem uns definiert, wer wir sind. Versteht ihr? Es ist ein Unterschied. Entweder motiviert es mich, aus Dankbarkeit zu machen, was Gott mir sagt. Oder ich versuche dauernd aus dem aus meinen Wert abzuleiten. Und das ist nicht das, was die Bibel gemeint hat. Jetzt würden vielleicht ein paar sagen, okay, das mit dem Vergleichen, das ist wirklich ein Seich. Das macht uns kaputt. Immer auf das andere zu schauen und sich selber zu verurteilen oder stolz zu werden. Nein, das kann es nicht sein. Das, was wir brauchen, ist doch unser eigener Maßstab. Wir müssen zu unserem Selbstwert schauen. Wir müssen das ein bisschen aufpolieren. Vielleicht braucht es auch mal ein Wort, um uns selber zu sagen, hey, so eine schlechte Kind bin ich denn nicht. Eigentlich bin ich ganz grossartig. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, habe ich das eine oder andere geschafft. Der Paulus sagt, das ist absolut keine Variante. Er geht noch viel weiter als viele um uns herum würden gehen. Er sagt, nicht nur zu vergleichen, führt ins Abseits, ins Verurteilen und macht uns kaputt. Er sagt, auch das Urteil von mir selber, Freunden, das Urteil über mich, das interessiert mich nicht. Hey, spürt ihr etwas von dieser Freiheit in dieser Aussage, die der Paulus da drinnen macht? Was andere Leute sagen, sagen sie jetzt auf Berndeutsch, ist ihm egal. Wie ich selber mich beurteile, ist nicht maßgebend. Was Gott über mich sagt, das ist das, was mein Leben ausmacht. Das ist maßgebend über mein Leben. Mir ist es das Geringste, dass ich von euch oder einem menschlichen Gericht, ja, ist auch spannend, oder? Menschliches Gericht, was hat es denn mit dem Gericht zu tun? Genau das passiert im Vergleichen. Wir stehen entweder unter Anklage oder unter der Verteidigung. Aber es macht uns kaputt. Ich stehe nicht mehr unter dem Gericht und ich beurteile mich selber nicht. Kennt ihr das? Immer höher, immer besser, dauernd antreiben, um irgendwo etwas vielleicht von dieser Lehre auszufüllen. Ein innerer Soulcape, der uns sagt, es reicht noch nicht. Es ist noch gerade ein bisschen zu wenig. Und ich sage euch, der innere Soulhung, der kann sehr, sehr fromm daherkommen. Der kann sehr fromm daherkommen. Du musst noch ein bisschen mehr beten, dass du es geschafft hast. Du musst noch ein bisschen heiliger leben. Du hast, verstehst, bist noch ein bisschen drunter. Gib noch ein bisschen Gas. Und am Schluss stehen wir da und denken, ist das wirklich die Freiheit vom Evangelium? Dass wir in einem Wettrennen laufen, im Vergleichen und Kämpfen, ist das das, was Gott gemeint hat? Mehr, höher, schneller. Jemand hat in unseren Ferien, in einer GPMC-Ferien am Anfang hat mich super gedacht, hat Miriam gesagt, hey, schaut, wir sind hier nach aufeinander oben. Wir werden einander sehen und beobachten, automatisch, Families nebeneinander. Du siehst, wie andere Väter und Mütter mit ihren Kindern umgehen. Und lasst uns aufpassen, dass wir nicht in ein Vergleichen und in ein Konkurrenzieren hineinkommen, wo wir entweder stolz werden oder uns verurteilen. Ich sage es in meinen Worten. So wichtig, das zu definieren, weil es nicht das Evangelium ist. Wie kommen wir zum Punkt, wo wir uns nicht mehr kontrollieren oder bestimmen von dem, was andere denken und nicht mal von dem, was ich über mich denke? Wie kommen wir zu diesem Punkt? Übrigens, vielleicht noch ein Beispiel, was das hier bedeutet. Nicht zu vergleichen, sondern die eigenen Maßstäbe. Hey, ich kann mich erinnern, als ich mal so ein bisschen Unzufriedenheit in meiner eigenen stillen Zeit habe, und dachte, so, Ärmel hingekrempelt, jetzt muss ich noch mal den Maßstab definieren, wie ich mein Leben mit Gott lebe. Und dann habe ich das Zettel vorgenommen, habe das alles schön aufgeschrieben. Am Morgen stehe ich dann auf, ich lese meine 2 oder 3 Kapitel, ich werde das Vater unser beten, am Mittag lese ich noch etwas aus den Sprüchen und etwas aus den Psalmen, am Abend eine Kindergeschichte erzählen, für die Kinder beten und dann einen Gebetsspaziergang. Ja, da könnte ich sagen, das wäre so Maßstab als Leiter einigermaßen erfüllt, da bin ich zufrieden damit. Und das fühlt sich im ersten Moment gut an. Aber es ist ein Fall, wo du entweder drin verurteilst oder stolz wirst. Oder ich kann mich an die ersten Ferien in der GPMC erinnern, wenn wir da schon dabei sind. Sardinien. Ich für mich, so mein inner eigen Maßstab, ja, am Morgen um 7 Uhr am Strand mit der grossen Bibel, stille Zeit. Das wäre eigentlich so der Maßstab, den ich als Leiter vielleicht setzen müsste. Am besten nimmst du sie mit, unter dem Arm, dass jeder sieht. Nicht schnell durch die Strasse laufen, dass alle verstehen, dass du jetzt vorlaufst. Auch um zurückgehen, weil um hergehen sind die Leute noch nicht auf. Aber so um zurückgehen sind dann alle auf ihrem Balkon und sehen die und freundlich grüssen, damit die auch verstehen, dass du jetzt da den Maßstab von dir eingehalten hast. Und am Schluss kannst du sagen, gut, dass ich es erfüllt. Und vielleicht uns andere bestätigen. Paulus sagt, was für ein Blödsinn. Das Evangelium macht uns frei von dem. Frei. Wie? Schaut, Gottes Maßstab. Wie ist Gottes Maßstab? Gottes Maßstab an uns ist viel höher als unser Maßstab. Gottes Maßstab bei uns ist viel höher als dein eigener Maßstab. Gottes Maßstab, heisst in Matthäus 5,48, ist, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist Gottes Maßstab über deinem Leben. Ist das das Evangelium? Ist das gute Nachricht? Ich komme auf die Geschichte zurück vom Anfang. Pater Maximilian hat einen Schritt vorne gemacht und gesagt, ist da Herr für dich. Da ist einer, der der Gerechtigkeit vom Vater im Himmel genügend getan hat. Da ist einer, der hergestanden ist und uns erlöst hat aus dem Spiel von Vergleichen, sich müssen aufblustern und wieder Selbstverdammnis reinkommen. Da ist einer, der heisst, meine Sünde hat er auf sich genommen und ich bin ihm zu Gottes Gerechtigkeit geworden. 2. Korinther 5, 21. Wir sind Gottes Gerechtigkeit. Das ist die Identität, die das Evangelium schafft. Wir sind gerecht, wie Jesus gerecht ist. Nicht, weil es auf dieser Skala wir alle Normen erfüllt haben. Weil Gott uns gerechtfertigt hat. Schaut, lasst uns mit diesen Messlatten die auf die Seite stellen. Das Spiel ist vorbei. Wir sind nicht mehr vor dem Gericht. Der Gerichtssaal ist geschlossen. Das Evangelium hat zugetan. Wir stehen nicht mehr unter der Anklage. Römer 8, 1. Da ist keine Verdammnis in dem, der in Jesus Christus ist. Dem, der aus dem Glauben herauslebt. Keine Verdammnis. Einfach nicht. Es gibt etwas anderes als Messlatte. Und jetzt hole ich das da noch schnell hinter dem Vorhang vor. Das ist der Ersatz für unsere Messlatte. In Christus haben du und ich eine neue Identität. In Christus sind wir befreit. In Christus hat das Spiel ein Ende. Und wir können mit dem Paulus von Herzen sagen, das Urteil von anderen über mich, das, was so endgültig aussieht und man definieren will, wer ich bin, nein, ist vorbei. Mein eigenes Urteil interessiert mich nicht. Mich interessiert, was Gottes Urteil über mir ist. Sein Maßstab ist hoch, viel zu hoch, nie erreichbar für einen von uns. Aber er selber ist an das Kreuz gegangen und hat damit jeden Maßstab erfüllt. Jeden. Und uns vollkommen und gerecht vor Gott hergestellt. In Markus 1,11 steht ein wunderbarer Vers, was heisst, hey, der Vater hat zu Jesus geredet und gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das war die Stimme über den Sohn Gottes. Und wisst ihr was? Das ist die Stimme über uns. Das ist die Stimme über dir, wenn du Jesus Christus bist. Es ist fertig mit Messlatten. Die Stimme von ihm über dir ist, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Und aus dem heraus lässt sich das frei leben. Aus dem heraus ist die Korrektur von anderen Leuten kein Problem mehr. Weißt du warum? Weil es mich nicht mehr definiert. Aus dem heraus kann ich frei leben. Sehnst du dich auch nach dieser Freiheit, die der Paulus davor schreibt? Ist mir egal, was andere denken in Bezug auf meine Identität. Ist mir auch egal, wie mein eigenes Urteil aussieht. Der Paulus hat ihre Freiheit davon erzählen im Römer 7 von dem Kampf von der Sünde, wo er manchmal hoffnungslos ausgeliefert ist, beschreibt es übrigens im Präsens, in der Gegenwart, also nicht etwas von früher, sondern er beschreibt real den Kampf. Er sagt, hey, eigentlich bin ich einer der Allerletzten. Der Paulus kann das, weißt du warum? Weil er seine Identität nicht an sich hängt. Gleichzeitig ist er nicht so kriechend durchs Leben gegangen, sondern selbstbewusst. Der Paulus hat doch sagen, hey, den sogenannten Aposteln stand ich da übrigens überhaupt nichts nach. Ich habe mehr da als der alle. Aber sowohl seine Leistung als auch seine Sünde hat ihn nicht definiert. Definiert hat ihn das Evangelium. Freunde, wir sind frei. Und wenn ich hier hineinschaue, wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue, merke ich, wie das Vergleichen, das sich bemessen, Vergleichen mit anderen, verdammen, freisprechen, aber doch nie zur Ruhe kommen, weil es etwas ist, was mich so lange geprägt hat. Von dem habe ich genug. Und lasst uns heute miteinander sagen, es ist genug. Das Evangelium hat uns frei gemacht. Es hat uns eine neue Identität gegeben. Bist du da und merkst, ich vergleiche mich immer wieder. vielleicht als Mutter mit anderen Müttern. Es gibt so viele Aussagen, die uns wie eine innere Messlatte sind. Mutter, die sagt, ja, pff, Kinder sind langsam grösser, eigentlich sollte ich auch wieder arbeiten. Und sofort kommt das Urteil. Aber nein, ich kann nicht, ich wüsste auch nicht wohl und bringe es nicht her. Vielleicht bist du als Single da und du erlebst die Messlatte, die Aussage, das Urteil von anderen, sagen, eigentlich wäre ich das Ziel, verheiratet zu sein, Familie zu haben. Jetzt bin ich über 40, ich bin immer noch Single. Mist, Verdammnis kommt über dich. Nein, das Spiel wollen wir nicht mehr spielen. Wir sind frei in Jesus Christus. Wir gehen jetzt in eine Zeit vom Lobpreis rein. Aber ich möchte einfach uns ermutigen, auch als Zeichen zu sagen, ich steige aus, ich stehe nicht mehr unter Anklage. Wenn das etwas ist, wo du sagst, ja, das will ich. Dann möchte ich dich jetzt, und Ben darf gerne vorkommen. Vielleicht kann man auch schon ein paar Takte anfangen spielen, aber ich möchte, dass wir persönlich auf das auch reagieren können. Du merkst, hey, das Vergleich und die Konkurrenz ist ein Teil von meinem Leben. Aber ich will aussteigen, weil das Evangelium hat einen Ausweg geschafft. Ich definiere mich nicht mehr über andere, aber auch nicht über meine Maßstäbe. Wenn du zu dem ein Ja, das Wotte hast, dann lass uns jetzt einfach in dem, während dem, dass der Andreas schon mal ein paar Tage spielt, einfach aufstehen und das mit unserem Aufstehen bezeugen. Amen. Du darfst gerne ein paar Tage spielen und ich werde uns einladen, einfach die Frage noch mal zu stellen. Stehe ich dem Vergleichen? Bin ich konfrontiert mit meinen Maßstäben und komme immer wieder in das Verurteilen?